No Guts, No Glory. Der Podcast rund um die Themen Biohacking, Sport und Darmgesundheit. Mit Simone Krumhofer und Alex Antonitsch.
Zunächst einmal herzlich willkommen heute zu der Folge, die sich vor allem um Female Athletes geht's heute. Und da haben wir einen besonderen Gast, Simone, heute dabei. Das ist der Marc Philipp, zuständig für das Female Athlete Projekt, gemeinsam mit der Antje Beukert. Herzlich willkommen, freut uns total, dass du dabei bist und dass du vor allem so ein Projekt leitest, wo ich gar nicht gewusst habe, dass es sowas gibt in Österreich schon.
Ja, vielen Dank. Also nochmal zum Klarstellen, die Leiterin ist die Antje Peukert und wir sind quasi gleichberechtigt in dem Projekt natürlich unterwegs und wir sind zu dritt, der Vollständigkeit halber. Wir haben auch noch die Theresa Müllebner, die ist ebenfalls mit uns an Bord. Wir sind ein Dreierteam momentan, die das Projekt verantworten.
Sehr gut. Wie du ja gesagt hast in der Einleitung oder da kurz davor in unserem Gespräch, du hast da unseren letzten Podcast angehört und wirst wahrscheinlich auch gehört haben, dass ich da schwer überfordert war bei dem Thema. Aber nichtsdestotrotz, als Sportfanatiker, als ehemaliger Sportler, als Vater einer Tochter, die Tennis gespielt hat, als Mitgründer einer Eishockey-Akademie, wo wir Damen- und Mädchenmannschaften haben, interessiert mich das Thema brennend. Und ehrlich gesagt habe ich überhaupt keine Ahnung gehabt, dass es sowas überhaupt gibt, bis ich die Simone kennengelernt habe und wir ein bisschen in das Thema eingetaucht sind. Und jetzt sage ich ganz offen, möchte einfach von dir wissen, ob du uns einmal einen Einblick geben kannst, was heißt Female Athlete? Das ist einmal ein Schlagwort, aber um was geht's da genau bei euch?
Das Projekt ist dadurch entstanden, vor allem, dass wir auch im Zuge der Corona-Pandemie gab es ja vielleicht hier und da mal mehr die Möglichkeit, auch andere Podcasts oder Webinars zu hören. Und es hat zu der Zeit schon gerade Swiss Olympic und das IAT in Leipzig gegeben, die da ihre Projekte im Bereich, das eine heißt Frau im Leistungssport, das andere heißt Frau und Spitzensport, die haben damals schon begonnen, deutlich mehr in die Offensive zu gehen und zu zeigen, dass eben, wie Simone im letzten Podcast schon gesagt hat, Frauen eben keine kleinen Männer sind, sondern dass da mehr dahinter steckt. Und daraufhin haben wir gedacht, ja, verrückt, dass das bei uns noch nicht so angekommen ist und haben dieses Projekt gegründet. Partizipativ gegründet mit den Schülerinnen und Sportlerinnen des Sportgymnasiums in Dornbirn. Die haben dann sich so zusammen entschieden, welche Themen sind die für sie wichtig wären. Und daraufhin haben wir dann unsere Workshops aufgebaut. Die Besonderheit höchstwahrscheinlich bei uns ist, dass wir wirklich im Feld unterwegs sind. Und von Anfang an die Idee war, wir machen es für Athletinnen und vor allem für Athletinnen und für Trainerinnen und Trainer, die diese Athletinnen trainieren. Dass beide irgendwo einen gewissen Wissensstand haben, aber vor allem auch befähigt werden, dieses Wissen auch gemeinsam umzusetzen oder damit zu arbeiten. Das heißt, so sind diese Workshops entstanden. Und das zweite Besondere ist, dass wir gesagt haben, wir als Sportwissenschaftlerinnen, wir übernehmen den Part Zyklus und Training und was dazugehört, das übernehmen wir, aber wir laden uns für diese Workshops immer Expertinnen und Experten aus den anderen Bereichen, die wir bearbeiten. Und das sind eben Psychologie, Kommunikation, Ernährung, da kommt das ganze Thema Reds natürlich dann, was angesprochen wurde, dazu. Und natürlich dann aber auch Physiologie, Hormone, Verhütung, wo wir dann mit Gynäkologinnen und Gynäkologen zusammenarbeiten, mit dem Ziel, dass auch überall da, wo diese Workshops stattfinden oder stattgefunden haben, dass auch da ein Netzwerk aufgebaut wird von Personen, die nachhaltig dann auch unterstützen können, vor Ort. Nicht ja. Nur wir, die eben einmal hinkommen. Genau.
Meine Aufgabe ist immer, ein paar Sachen dann zu erklären, weil ich hoffe immer, dass das mehr hören. Und Reds habe ich selber nachschauen müssen, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist das relative Energiedefizitsyndrom im Sport. Mhm. Ist das richtig erklärt von mir? Und das ist natürlich, kann auch Männer betreffen und auch Frauen, ja. Ist aber unterschiedlich. Und dazu habe ich ein Schlagwort gefunden, der Gender Data Gap gefährdet Gesundheit von Frauen im Sport. Ist das richtig? Kann man das einmal so stehen lassen, dass wir da einfach zu wenig wissen?
Ja, das kann man so stehen lassen. Also wir wissen ja aus den aktuellsten Zahlen jetzt von 2025, die das nochmal evaluiert haben bezüglich Gender Data Gap, da sind wir bei aktuell 7% circa aller sportwissenschaftlichen Studien, die rein an Frauen
2%.
durchgeführt wurden.
1% nach oben gegangen.
Super.
Genau, es ist 1% nach oben gegangen. Man darf aber dabei nicht vergessen, oder es sind auch nur circa 14 bis 18% in dem Bereich, die rein an Männer durchgeführt werden. Also es sind sehr viel, was passiert und was auch sich geändert hat. Es sind sehr viel gemischte Studien dazugekommen. Da haben wir aber jetzt das große Problem, dass bei jenen Studien, die Frauen inkludiert haben, haben nur 5,6% das Thema Zyklus tatsächlich mit
Okay.
berücksichtigt. Und von jenen, die es berücksichtigt haben, und das ist eines der Kernprobleme, weil das nicht so einfach ist, sind nach den aktuellen Leitlinien, wie müsste man es berücksichtigen, dass man wirklich sauber den Zyklus dokumentieren kann, kommt man auf 0,7%, die den Silver Standard erreicht haben und 0,5%, die den Gold Standard erreicht haben. Das heißt, man kann davon ausgehen, dass wenn man wirklich so Zusammenhänge zwischen Zyklus, Leistungsfähigkeit, Verletzungs und so weiter genau jetzt dokumentieren möchte, sind wirklich 0,5% der Studien wirklich, die wirklich Daten liefern, die brauchbar sind.
Und das wird ja eigentlich auch schon implizieren, dass wir da drinnen Athletinnen haben, die einen äußerst regelmäßigen Zyklus haben, der überhaupt dann in einem
Genau.
Studiensetting irgendwie abbildbar ist. Und da beginnt es ja schon. Das ist ganz witzig, ich habe letzte Woche bei einem Gynäkologenkongress vorgetragen und dann natürlich auch so meine eigene Erfahrung. Und dann habe ich gesagt, ich habe 10 Jahre keinen wirklich regelmäßigen Zyklus gehabt. Ich kann da jetzt gar nicht sagen, so und so, das ist für mich nicht mal irgendwie darzustellen. Und genau das ist ja das Problem.
Genau. Ich glaube, du hast im letzten Podcast auch gesagt, dass eben gerade das Thema, das an sich, du hast über Progesteron geredet und gesagt, ja, das wissen die meisten. Es ist eben nicht der Fall. Und es ist das, was wir auch in der Praxis erfahren. Und selbst im Spitzensport gibt es Studien vom IAT, dass tatsächlich nur 57% überhaupt ungefähr wissen, wie der Zyklus denn so funktioniert. Also das sind ganz, ganz wenige, die sich da
Aber
auskennen. Und wenn wir die Workshops machen, das sind ja oft Nachwuchsathletinnen oder Trainerinnen, teilweise jetzt auch Eltern, da ist Ebbe, also wirklich größtenteils, muss man so sagen.
jetzt komme ich als Laie wieder da rein. Ihr habt 21 begonnen. Ist das jetzt eigentlich schon in jeder Trainerausbildung und Fortbildung dabei oder nicht?
Nein, also aktuell ist das ein Angebot, was in erster Linie mal für sämtliche Olympiazentren zur Verfügung stand. Wir sind jetzt dabei, eben die Nachwuchskompetenzzentren, Nachwuchsleistungszentren abzuklappern und haben jetzt erste große Kooperationen, vor allem dann in Vorarlberg, jetzt mit dem Vorarlberger Fußballverband gemacht, wo wir das Future Team der Nachwuchsmannschaften betreut haben, die Trainerinnen, aber auch zum ersten Mal, und das ist so der nächste Schritt, wo wir auch hingehen, die U15, die Jüngeren. Also da, wo die Themen überhaupt mal ein Thema werden, aber wo oft dann viele mal 10 Jahre oder mehr sich relativ unsicher sind, wie sie mit dem ganzen Thema umgehen sollen und zu spät an sich die Info kommt. Und das ist auch das, was aktuell die Wissenschaft sagt. Man muss früher starten. Und es ist auch der Wunsch der Athletinnen, das ist der tatsächliche Wunsch, dass sie früher mehr dazu wissen, aber auch die Jungs in ihrem Umfeld mehr dazu wissen, weil nur dann kommt es zu einer Normalisierung von dem ganzen Thema. Da haben wir ein großes Problem, oder dass es noch immer so ein Tabuthema ist. Aber allein jetzt schon über die Phase, wo ich dabei bin, jetzt beim Female Athlete, ist es schon komplett an, also ist wirklich anders geworden. Am Anfang, wenn man über Zyklus-Tracking geredet hat, also den Zyklus verfolgen, da war, es hat fast niemand gemacht. Mittlerweile, wenn wir mit den Nachwuchsathletinnen 15, 16, 17 Jahren reden, dann machen es schon 80, 90%
Aber
tatsächlich.
ich meine, ich weiß, du bist für Olympiazentrum und Spitzensport. Ich sehe es ein bisschen größer. Und jetzt haben wir Mädel, die begeistert Sport machen, egal jetzt ob Tennis, Fußball, Eishockey, Mannschaftssport und Einzelsport wird wahrscheinlich noch ein Unterschied sein. Und dann kommen die in die Pubertät. Und da passieren ja nicht nur bei den Mädchen, aber gerade bei den Mädchen wahnsinnige Veränderungen, wo ja alles nochmal neu gelegt wird, vernetzt wird, auch oben. Und dann weiß man teilweise gar nicht, was los ist. Und dann hast du Trainer, die null Ahnung haben. Ist das jetzt richtig oder kann man diese Trainer oder diese einfach schulen? Weil ich habe das, also vielleicht haben manche ein bisschen Ahnung oder sind vorsichtiger, aber da ist jedes falsche Wort ist ja schon ein Wahnsinn. Ja,
Ja.
Und dann hören viele auf mit dem Sport, weil das ist ja das Alter, wo die meisten Sportler oder Kinder, die Bewegung machen oder sich für einen Sport begeistern, aufhören. Der Körper verändert sich, sie wissen nicht genau, was los ist. Da reden wir noch gar nicht von Gesundheitsthemen, sondern einfach von dem Nichtwissen. Und das hat ja mich selber auch, sage ich ganz offen, ein bisschen schockiert, wie wenig ich darüber Bescheid gewusst habe und wie sehr mich da die Simone schon aufgeklärt hat. Und jetzt kommst du auch noch dazu. Aber unsere Aufgabe wäre einfach, dass das noch weiter nach außen getragen wird und dass das wahrscheinlich noch früher beginnt. Oder ist das nicht richtig, dass man da noch früher beginnen sollte?
Doch, also es ist vor allem in den Trainerausbildungen und Trainerinnenausbildungen müsste es viel besser verankert werden. Und es ist selbst in den Sportstudiengängen, ich selber komme ja aus Sportuni-Background eher, und selbst da ist es noch eher stiefmütterlich, das ganze Thema verankert. Das heißt, da ist noch viel zu tun. Und als Leuchtturm muss man hier tatsächlich wieder die Schweiz nennen. Also in der Schweizer Trainerausbildung ist jetzt dieses Jahr das erste Jahr, wo sie es wirklich im Curriculum als festen Bestandteil das Thema Frau und Spitzensport verankert haben für alle. Und das ist auch das, was passieren muss, weil nochmal, es geht ja um zwei Dinge und die darf man noch nicht durcheinander werfen. Das sind die Thema Gender und Sex. Also wir haben einerseits einen geschlechtsspezifische Unterschiede. Das wäre dieses Thema, wo man Mädchen, junge Frauen, junge Sportlerinnen und ihre Trainerinnen, aber vor allem auch die Eltern mal aufklärt, was passiert denn da überhaupt in der Pubertät und was hat das für den Sport zu bedeuten? Was bedeutet es für dein Training, deine Regeneration? Da muss man Trainerinnen, Eltern haben, die wissen, mit dieser Information überhaupt umzugehen. Aber das weitaus größere Thema und warum es vielleicht dann auch da hakt, das ist das Thema Gender oder wir schieben vieles jetzt aktuell auch, und das merkt man auch in der Wissenschaft, vieles wird auf geschlechtsspezifische Unterschiede geschoben, was im Endeffekt Gender-Unterschiede sind. Als Beispiel kann man sagen, in einer Sportart, wo nach wie vor es Pflicht ist, dass Frauen mit weißen Hosen spielen, dass sie nicht die Möglichkeit haben, Hygieneprodukte zu wechseln, das sind das Dinge, die Frauen und junge Mädchen eben aus diesem Sport raustreiben und nicht grundsätzlich das Thema Zyklus oder mit dem kann man lernen umzugehen. Aber wenn man nicht die Möglichkeit hat, grundsätzlich mit diesem etwas anders sein oder diesen Besonderheiten, wenn die nicht im Sport respektiert werden, dann ist das größte Problem als Frage.
Und das war, also da bin ich 100% bei dir und leider ist Dennis kein gutes Beispiel dafür, siehe Wimbledon, wo es gebraucht hat, ich weiß nicht wie lang, und richtig goscherte, selbstbewusste Frauen, die dann gesagt haben, nein, Ich habe meine Regel und die will nicht mit einem weißen Unterwäsche spielen, ja, und. Und teilweise hast du auch müssen fast eine Sondergenehmigung einholen, dass du das Spielfeld verlassen darfst, ja. Also, wir reden so viel über Gleichberechtigung, aber nicht böse sein. Und da schauen wir noch nicht hin, oder ihr Gott sei Dank jetzt, oder erst spät hin. Das ist ja, fangt im Turnunterricht an. Ja, dass ich dann vielleicht heute nicht turnen will oder manche Sachen nicht machen will oder mal kurz raus muss. Vielleicht sehe ich das da zu dramatisch, aber ich habe was gelesen von den Athleten Deutschland und das hat mir eigentlich auch getroffen, weil die haben sich da gibt es einen Verein, die sich zusammengeschlossen haben und die sind dann aufgetreten und haben gesagt, die Ergebnisse unserer Gespräche machen deutlich, dass ein geschlechtsspezifisches Training, das die Eigenschaften des weiblichen Körpers berücksichtigt, sehr selten bis gar nicht stattfindet.
Ja.
Und das sind Top-Athleten, das sind nicht irgendwelche Dahergelaufenen. Und sie schreiben aber, zyklusbasiertes Training hat das Potenzial, die Gesundheit, das Wohlbefinden und die sportliche Leistung von Leistungssportlerinnen zu verbessern.
Das ist 100% so. Das sehen wir auch in den Workshops. Ich glaube, wo wir aufpassen müssen, ist da wiederum auch mit den Begrifflichkeiten. Das Thema zyklusbasiertes Training, das ist der sogenannte Ferrari. Das wäre, wenn man ein Training zu 100% auf dieses Zyklus abstimmen würde. Und das ist etwas, wo man überhaupt mal ergründen muss, auch wissenschaftlich momentan gar nicht so klar ist, ob das immer Sinn macht und bei allen Sinn macht. Höchstwahrscheinlich nicht. Also ich kann sagen, aus den Forschungen, die es momentan gibt, aus den großen Meta-Analysen, gibt es aktuell kein klares Bild auf Populationsebene. Auf individueller Ebene kann es anders ausschauen. Aber es geht in einem ersten Schritt darum, dass überhaupt mal sowohl die Athletinnen wie aber auch die Trainerinnen und Trainer wissen, um was es geht. Dass sie überhaupt mal eine Ahnung von den Besonderheiten haben, die kommen können. Das, die nächste Stufe wäre dann, da gibt es auch so wieder so ein dreistufiges Modell, was auch Swiss Olympic mitentwickelt hat. Die nächste Stufe wäre einfach mal, dass man überhaupt mal drüber redet, dass man weiß, wie kann man drüber reden, wie kommuniziere ich als Mann vielleicht auch mit jungen Athletinnen, wo das dann Thema wird, auf was muss ich aufpassen, aber auch wie können die Athletinnen mit mir kommunizieren. Dann die nächste Stufe wäre schon mal, dass man einfach akzeptiert, wenn jemand dir sagt, du, ich habe heute Beschwerden und darum geht's, das machen wir immer bei den Workshops, es geht um Zyklusbeschwerden. Wenn Beschwerden da sind, die dich subjektiv in deiner Leistung einschränken, dir Mühe bereiten in dem Moment, geht es darum, dass es Trainerinnen und Trainer gibt, die wissen, mit dieser Information umzugehen und nicht drüber zu gehen einfach. Und damit, wenn wir das erreicht hätten, hätten wir schon ganz, ganz, ganz viel gemacht. Und dann der letzte Schritt, dass wir noch auf individualisierter Ebene nochmal Trainingsinhalte anpassen. Das ist momentan rein wissenschaftlich schwierig, aber individuell ist es möglich. Nur das ist ein riesiger Aufwand. Und sagen wir mal, 98% wäre damit gemacht, dass überhaupt mal darüber geredet werden würde. Und optimalerweise, wenn man dann junge Mädchen hat oder Athletinnen hat, die dann auch für sich rausgefunden haben, weil sie sich damit beschäftigt haben, dass sie wiederkehrende Symptome haben, die eine Regelmäßigkeit haben. Und das haben nicht alle eben. Und das haben nicht alle in der gleichen Zyklusphase. Aber wenn man das rausfindet, dann ist es natürlich ein Ultra-Plus, wenn dann im Training zum Beispiel schon mal ein Trainer weiß, okay, jetzt kommen wir in die Phase und ich habe dann das Training. Ich sage nicht an dem Tag, so jetzt heute musst du weniger trainieren, sondern ich passe schon die Trainingsinhalte im Vorhinein an und sage, okay, heute machen wir vielleicht ein bisschen weniger intensiv. Und wo vor allem in der angewandten Forschung momentan viel passiert, wie kann ich vor allem in Bezug auf andere Aufwärmen Programme, andere Aufwärmroutinen im Falle von Symptomen besser mich bereit machen, trotzdem leisten zu können. Oder also, das ist so ein Thema.
Simone, bitte.
Ja, also du hast ja auch vorher, und ich möchte das jetzt zusammenfassen ein bisschen, der Alex hat ja vorher auch gemeint, wir müssen eigentlich viel früher anfangen, Schulsport zum Beispiel. Und da beginnt es ja eigentlich. Ich kann mich erinnern, vor 20 Jahren, 25 Jahren, 30 Jahren, als ich noch in der Schule war, da galt das immer als Ausrede, wenn man quasi nicht turnen wollte oder nicht unbedingt Lust hatte auf Turnunterricht, dann hat man das halt auch gerne als Ausrede genutzt. Und ganz ehrlich, man müsste dieses Thema ja genau hier schon beginnen, ganz anders zu kommunizieren und im Vorfeld darüber auch schon ganz anders sprechen und auch dann Aufwärmtraining, was tut mir denn in dieser Phase meines Zyklus gut? Weil da gibt's ja auch ganz viele Menschen, die dann irgendwann, oder Frauen, die dann im Leben draufkommen, naja, eigentlich tut mir das extrem gut, wenn ich mich bewege, wenn ich ein bisschen Sport mache, bis hin zu schon, es gibt welche, die können wirklich gut intensiv trainieren, es gibt Mädchen, Frauen, die eher locker und ja, entspannendere Dinge machen, aber das tut ihnen dann im Endeffekt ja gut und genau dort müssten wir eigentlich schon ansetzen und diese Schwierigkeit, das zyklusbasierte Training wirklich auch populationsübergreifend darzustellen, das sehe ich aus wissenschaftlicher Sicht auch ganz stark da liegend, da wir sehen, dass das so intraindividuell ist. Das heißt, jede Frau ist super, super individuell. Ich beschäftige mich da ja mit dem Connex auch mit dem Darm. Und da sehen wir schon so große Unterschiede. Und genau daraus ergibt sich eigentlich eine Superpower, wenn ich weiß, wie ich damit umgehen kann. Aber natürlich in Studien das quasi so groß in einer Kohorte darzustellen, in einer so schwierig darzustellenden Gruppe wie Frauen, weil sie eben intraindividuell auch so unterschiedlich in ihrem Zyklus sind, in ihrem Zyklusverhalten. Natürlich dann auch, was bestimmte andere Mechanismen betrifft, sind, dann wird es natürlich schwierig, da eine ganz klare Evidenz zu schaffen und das natürlich auch breit auszurollen. Und die schönen Beispiele von einzelnen Athletinnen, die gibt's ja, die sich da wirklich sehr fokussiert damit beschäftigt haben. Ich denke da an die Laura Philipp im Triathlon, die schon sehr früh begonnen hat mit ihrem Trainer, mit dem Philipp Seib, auch ihr Ehemann. Das ist natürlich eine super Kombination, dass in ihr quasi Training zu implementieren. Sie hat auch schon vor Jahren ganz intensiv darüber gesprochen und war da bei uns im Triathlon sicher eine der Vorreiterinnen. Auch spät mit Triathlon begonnen, eigentlich nicht das klassische Paradebeispiel einer Weltklasse-Athletin, mittlerweile Weltmeisterin auf der Langdistanz und für mich wirklich so der Goldstandard, weil sie da auch ganz klar definiert, wie wann trainiert wird, das scheinbar auch so umsetzen kann und der Erfolg gibt ihr recht. Und vor allem die Gesundheit, und das ist was, was sie immer betont. Sie will leistungsfähig sein jetzt, aber sie möchte vielleicht auch irgendwann dann noch auch Kinder bekommen und so weiter. Und das sind ja ganz viele Faktoren, die gerade so in Sportarten wie Triathlon doch sehr vulnerabel sind.
Ich probiere es für mich nochmal runterzunehmen. Es geht ja auch um die Verletzungsprävention, was wir ich zumindest bei dir gelernt habe, Simone. Auf der anderen Seite höre ich immer, es ist so individuell. Das ist es ja auf der männlichen Seite auch, sagen wir ganz ehrlich, die Herangehensweise. Ich weiß jetzt nicht, ob es im Teamsport jetzt einfacher ist oder im Einzelsport einfacher. Nehme ich jetzt einmal an, wenn es vor allem so individuell ist, wann ich auf die Themen aufpassen muss. Ich muss es nur wissen. Ich sehe ja dann unsere Sportart, sprich jetzt Tennis, ja, als eine besondere Herausforderung. Ich habe de facto 14 Tage ein Grand-Slam-Turnier, wo ich eigentlich jeden zweiten Tag was abliefern sollte. Ich habe Zeitverschiebungen, ich habe ein Jetlag. Also ich kämpfe mit dermaßen vielen Themen und trotzdem habe ich sehr wenige, die offen nach außen gehen. Deswegen finde ich das, was du jetzt sagst über die Triathletin, die Laura Philipp, oder auch wenn wer war das, die Schiffrin, beim Skifahren, das haben wir erzählt, na, heute war das und das und da geht's halt nicht so gut, ja. Auch im Tennis ist es dann einfach, dass die Selbstbewussten rausmarschieren, weil dann kapieren auch die jungen Mädchen, hey, das ist, ich muss drüber reden. Aber eigentlich, und da bin ich bei Marc, das muss bitte von den Sportlehrern und von den Trainern kommen. Wo sind wir? Wir reden so viel von der Gleichberechtigung und da wollen wir nicht drüber reden oder machen nichts in der Ausbildung, dass wir Mädchen und jungen Frauen einfach helfen oder unterstützen. Sagen wir, helfen braucht man nicht. Unterstützen auf ihrem Weg beim Sport ausüben. Und geht auch bei Spitzenleistungen. Oder Siege, das komplett falsch. Aber dass das nicht in der Trainerausbildung ist, kapiere ich gar nicht.
Genau, also das ist ein Grundproblem. Es ist wirklich ein Grundproblem. Und ich glaube nochmal, die Laura Philipp ist ein Beispiel, wo wir stellen es immer mit einem Puzzle dar. Die ganze Leistungsfähigkeit eines Menschen, eines Athleten wird durch extrem viele Faktoren beeinflussen. Es gibt Leute bei denen oder Frauen, bei denen spielt der Zyklus eine kleinere Rolle und es gibt welche, bei denen spielen zyklusbasierte Schwankungen, hormonelle, eine sehr viel größere Rolle. Und überhaupt das mal rauszufinden, das ist mal der Grund, warum man sich damit beschäftigt. Und bei uns ist auch das Take-Home-Match ist immer, dass der Zyklus für junge Athletinnen, für auch ältere Athletinnen einfach ein wunderbarer Parameter der Gesundheit ist. Es ist ein wunderbarer Gesundheitsparameter und es ist eben nicht normal, wenn jahrelang ein unregelmäßiger Zyklus da ist, wenn die Periode regelmäßig ausbleibt. Das ist eben nicht normal. Und wir haben es leider auch in Workshops erlebt, dass Trainer gesagt haben, ja, aber ich weiß denn nicht, dass ich gut trainiert habe, wenn keine Periode mehr kommt. Dann habe ich gut trainiert. Solche Aussagen gibt es auch heute noch. Und das darf an sich nicht sein, weil es ist einfach ein fantastischer Gesundheitsparameter. Wie sehr dieser Parameter jetzt in der Schwankung dann auch noch in die Leistung einspielt, das kann nur individuell beantwortet werden. Und da möchte ich das Fendura-Projekt nennen, was in Norwegen läuft, die ganz klar gezeigt haben, dass es Frauen gibt, die haben regelmäßig zu einer Zyklusphase ihre Höchstleistungen. Es gibt andere, die haben in jedem Zyklus halt unterschiedliche Phasen, wo sie Höchstleistungen haben. Dann sind es welche, wo es gar kein Bild im Endeffekt gibt, wo es ganz unterschiedlich ist. Aber das kann man nur rausfinden, wenn man sich damit beschäftigt. Und das ist aber wirklich, das ist der Ferrari. Und wo wir hin möchten, wo es mal darum geht, ist, dass man überhaupt deswegen zyklusbasiert, das ist wirklich nonplusultra individuell sehr schwierig, aber zyklusorientiert trainieren, das ist das, was wir gerne benutzen als Wort, wo es darum geht, dass der Zyklus seinen Platz hat, dass man anerkennt, dass man es nicht mit einem kleinen Mann, sondern mit einer Frau zu tun hat und da eben einfach mal über eine Zeit lang schaut, hat der Zyklus, welche Rolle spielt der, wie können wir es für dich bestmöglich gestalten, dass du mit deinem Zyklus trotzdem gut leisten kannst, gut trainieren kannst.
Aber Marc, wie gehen denn die Trainer oder Trainerinnen damit um, wenn du ihnen das sagst?
Das ist sehr also positiv.
Die brauchen wir wahrscheinlich eh nicht mehr überzeugen.
Na, also man merkt schon, die meisten sitzen so ein bisschen verkrampft am Anfang da, oftmals. Aber wenn man ihnen gerade diese Angst nimmt, sie haben alle Angst davor, dass sie ab morgen alle zyklusbasiert trainieren müssen. Davor haben alle Angst, dass sie jetzt in jeder Zyklusphase das Training genau so und so steuern müssen. Und darum geht's ja im ersten Schritt gar nicht. Es geht einfach mal darum zu verstehen, weil das ist auch das, was die Athletinnen sich wünschen. Die großen Umfragen zeigen, sie wünschen sich Verständnis, Toleranz, Respekt, Offenheit und Wissen. Das ist das, was Athletinnen sich am meisten von ihren Trainerinnen, ihren Trainer wünschen. Und es zeigen auch alle Studien, wenn dieses Wissen da ist, dann ist seitens der Trainerinnen mehr Kommunikationswille da, seitens der Athletinnen mehr Kommunikationswille da. Wenn Wissen über Menstruationszyklus überhaupt mal da ist, gehen junge Athletinnen und auch ältere Athletinnen regelmäßiger aufgrund von Zyklusstörungen zu einer Frauenärztin, einem Frauenarzt und lassen das sauber einstellen. Also das hat einen riesigen Impact wieder auf die Gesundheit. Und wenn wir dann das Thema Reds noch dazu nehmen, was ja riesig ist und wo wir merken, wo alle davon berichten können fast bei diesen Workshops, dann sehen wir, dass wir nicht nur dieses Konstrukt Athlet, die einen Trainer brauchen, sondern wir brauchen unbedingt die Eltern dabei. Weil gerade im Nachwuchsbereich, es kocht sich keine 15-Jährige oder 16-Jährige selber. Da sind größtenteils die Eltern noch verantwortlich und die müssen wissen, auf was es ankommt und dass es eben extreme Pensen oder Steigerungen an Training, dass die auch kalorisch abgefangen werden müssen, das Thema Ernährung vor, während, nach Training und Wettkampf, das sind so Grundsätze. Und wenn ich dann in den Workshops bei unter 15-Jährigen, wenn wir einfach mal anonymisiert mit so einem Tool in die Runde fragen, was kommt euch einfach in den Sinn zum Thema Essen? Und wenn dann Wörter viel dabei sind, wie schwierig und Unsicherheit und so weiter bei unter 15-Jährigen, dann zeigt es, dass man da ein großes Problem hat. Und das ist nicht nur bei Mädchen so, das ist auch bei den Jungs so. Also es ist bei beiden so. Und man hat ja bei Reds, wenn es um dieses zu wenig Energieverfügbarkeit geht, hat man ja zwei Themen. Man hat das Unwissentliche, also oft passiert es unwissentlich, gerade bei Jungs eher unwissentlich, dass sie zu wenig essen für das, was sie bräuchten. Und dann kommt aber oft dazu, dass man im ersten Moment bei weniger Energie oft sogar im Ausdauerbereich sogar mehr Leistungsfähigkeit hat. Und viele entwickeln dann aus einem gestörten Essverhalten, kann dann eine Essstörung leider entwickelt werden, was auch immer wieder passiert und wo es dann eben zu spät ist. Deswegen auch da, genau wie bei dem Thema Zyklusgesundheit, früher ansetzen und früher ein Bewusstsein auf vielen Ebenen dafür schaffen, was es bedeutet und was es für die nachfolgende Gesundheit und die Leistungsfähigkeit bedeutet, wenn richtig gut gegessen wird und wenn man das Thema Zyklus und die ganze Thema Frauengesundheit an sich respektiert im Training.
Da brauche ich jetzt die Simone drinnen, weil da will ich auch wissen, was hat das Mikrobiom und das Microgenderome, dein Lieblingswort, eigentlich damit dann auch zu tun? Oder wie kann man da auch mithelfen, mitsteuern?
Ja, also bevor ich jetzt auf diese Begrifflichkeiten eingehe, ganz witzig, da Alex und ich haben uns letzte Woche in Villach getroffen, wir waren auf einem Café und dann haben wir einen bekannten Villacher Sportartikelhändler getroffen und wir sind so zusammengesetzt und das Erste, was er sagt, ja, du schaust aber gut aus, auszart bist. Und der Alex hat die Augen aufgerissen und ich habe gar nicht so reagiert. Und dann hat er sich gleich korrigiert.
Marc, es war nicht von mir die Rede.
Nein, wir sind zusammengesessen und der Alex war ganz erstaunt. Und dann die Reaktion war dann, unter den Ausdauersportlern ist das ja quasi ein Kompliment. Und das ist auch sinnbildlich. Das ist wirklich sinnbildlich. Ich meine, ich schaue aus, wie ich ausschaue. Das wird sich nicht mehr massiv ändern. Ich bin Gott sei Dank mittlerweile gesund. Aber natürlich ist im Ausdauersport bei vielen, vor allem aus der älteren Generation, immer noch, wenn man schön ausgezahlt ist, das ist natürlich bei Frauen dann auch niedriger Körperfettanteil. Wir wissen, das hat auch einen Einfluss massiv auf den Hormonhaushalt und so weiter. Also da beginnt es halt teilweise auch schon. Das sind oft unreflektierte Aussagen von Menschen, die vor allem bei jungen Athletinnen unfassbar viel anrichten. Ich bin alt genug, ich bin gesettelt und wenn ich ausgezahlt ausschaue, dann ist das eher nicht so ein Kompliment, weil gerade ab einem gewissen Alter schaut man dann halt auch älter aus, als man ist. Und das sieht man im Ausdauersport auch bei der älteren Generation. Und insofern ist das, glaube ich, auch, wie wird kommuniziert, ein ganz massiv wichtiges Thema. Wie sensibilisieren wir unsere Trainer, Betreuer genau für diese Themen, Körperbild, Körperwahrnehmung?
Es sind tatsächlich so einzelne Wörter, die oft komplette auch Sport- und Bewegungskarriere, muss nicht mal im Spitzensport sein, zerstören können, oder? Wir sind in den letzten Jahren, haben wir uns dann auch noch anderen Tabuthemen genähert. Wir haben jetzt das Thema Beckenbodengesundheit in die Fortbildung mit aufgenommen, wo man auch denkt, aber es gibt Sportarten, da gibt es einfach bis zu 80% belastungsinduzierte Inkontinenz, auch schon bei jungen Athletinnen, oder? Das ist ein riesiges Thema. Das ist eines der größten Themen und der größten Tabuthemen überhaupt. Und das ist einfach gang und gäbe, auch gerade bei Leuten, die eher mager sind, ausgezehrt sind und so weiter. Da ist es ist einfach unfassbar häufig. Das ist eines der großen Themen. Und das geht niemand an aktuell. Und wir haben gesagt, wir nehmen es rein. Und wir waren eher ein bisschen nervös, wie es die erste Gruppe von jüngeren Athletinnen aufnehmen würde. Und es wurde extrem gut aufgenommen. Extrem gut aufgenommen. Ich habe angeboten, dass ich rausgehe. Das war für die nicht mal ein Thema. Also sie haben gesagt, ich kann auch drinbleiben im Raum. Die haben ganz offen diskutiert. Wir hatten auch eine super Referentin zu dem Thema. Und das war wirklich auch da so wieder so ein Eye-Opener auch für mich.
Da muss ich kurz einwerfen zum Beckenboden. Ihr werdet jetzt vielleicht lachen, aber ich habe mit einem Hirnforscher, Simone Weiß, das jahrelang Seminare gemacht, war selber dort Forschungsobjekt. Das war von 87 weg. Ja, die Seminare haben wir dann im 2000er nach meiner Karriere gemacht. Und dort war der Beckenboden sogar mit einem Sensor messbar gemacht worden, aus dem Feedback-Bereich kommend, Popocoxygeus-Muskel. Und da haben wir auch gesehen, von Mantak Chia zum Beispiel, wie er diesen Muskel anwirft und der Energie erzeugt entlang des Vagusnerves in die rechte Gehirnhälfte. Ja? Und gesagt hat, du kannst den immer trainieren, du kannst den immer verwenden. Ja? Und er hat damals gesagt, du, das ist ein Muskel, den kann man trainieren. Also warum soll jemand inkontinent werden? Ja. Und deswegen kenne ich auch, Popocoxygeus heißt er, glaube ich, weil den Namen, solche Namen merke man dann, ja. Aber Beckenboden ist er natürlich besser bekannt, ja.
Ja, das ist eines dieser Themen. Das nächste Thema, wir haben das Thema Brustgesundheit, kommt immer mehr in den Fokus. Das sehen wir nochmal. Wir versuchen oft so, wenn wir uns jetzt vorstellen, wir haben eine Straße, eine Leitplanke, so kleine Flickenteppiche in den Leitplanken zu reparieren, aber wir haben vergessen, die Straße zu bauen, teilweise in ganz vielen dieser Themen, oder? Und jetzt dann haben wir jetzt das Thema Brustgesundheit. Es ist vor ein paar Jahren jetzt aufgekommen, wo sich vor allem englische Gruppen Brustgesundheit bei Frauen im Sport beschäftigt haben. Und die haben Profifußballspielern aus der Premier League in Großbritannien haben sie halt befragt und 61% hatten Brustschmerzen beim Spielen und davon waren 25%, wo es auch klinisch signifikant Probleme bereitet hat. Und die haben Fortbildungen gemacht, haben Anpassungen von Sport-BHs gemacht und so weiter. Und 91% hatten eine Besserung danach. Und man kennt mittlerweile Studien aus dem Ausdauerbereich, vor allem Marathonbereich. Da weiß man, dass ein schlechter Sport-BH vs. ein guter Sport-BH bis zu 7% in der Endzeit ausmachen kann. Also riesige Unterschiede, oder? Und das sind so mordsmäßige Stellschrauben. Und man weiß auch, die Bildung der Brust in der Pubertät, das ist für viele junge Frauen ein Thema, wo sie dann aus dem Sport rausgehen. Und es gibt mittlerweile Initiativen, die sich gerade damit beschäftigen, auch junge Frauen darin unterstützen, richtigen Sport-BH zu finden und so weiter, dass man einfach da einen Fortschritt macht und die großen Themen mal angeht und einfach diese Besonderheiten oder die Andersheiten im Vergleich zum Mann, die meisten Frauen machen ja Sportarten, die wurden ursprünglich von Männern gemacht, deswegen hat nie jemand dran gedacht, dass man da etwas anders machen müsste. Und die Sachen müssen jetzt einfach mal so Gehör finden. Man muss einfach sich dran gewöhnen und auch vielleicht einfach die Offenheit haben zu sagen, ja, es ist eine Männersportart. Frauen können genauso gut leisten wie die Männer, aber wir müssen halt verschiedene Dinge ein bisschen adaptieren, dass einfach dieser Gender-Druck, der reinkommt, für die Frauen ein bisschen rausgenommen wird.
Da bin ich 200% bei dir, aber wir haben natürlich ein Thema, gerade in einer Sportart wie Tennis. Wenn du das mittlerweile schaust, wie die Frauen hier spielen, mit welcher Geschwindigkeit, wie die drauf hacken auf die Bälle. Also jeder Hobbyspieler würde gern so spielen können, gute Hobbyspieler, ja. Und irgendwann wird der Körper eine Schwachstelle, ohne dass man das Bösartige jetzt sagt, weil das ist, beginnt vor allem bei den Handgelenken, das habe ich mir von einem Experten erklären lassen, diesen Kabaltunnelsyndrom etc. Denn also das, die spielen teilweise dasselbe Material, dasselbe Gewicht, dieselben Bälle. Also das ist irgendwo, muss man das vielleicht auch einmal überdenken, weil die spielen großartig, aber die Verletzungen nehmen halt zu. Bei den Männern übrigens auch, ja.
Ja, also ich meine, einerseits gehen wir natürlich in extreme Intensitäten mittlerweile, das Material wird immer besser, also ich denke da jetzt auch an meinen Sport oder an meinen ehemaligen Sport. Das heißt, da gibt es natürlich Herausforderungen, aber ich finde super, was der Marc gesagt hat, wir müssen eigentlich bei der Basis beginnen und ebenso auch dem Themen wie Ernährung, gerechte Versorgung mit Energie, mit Makronährstoffen, mit Mikronährstoffen, das Bedenken, das Aufklären und da natürlich auch wieder die Besonderheiten eines Athletens vielleicht ein bisschen besser in den Fokus rücken. Und die Athletin hat natürlich in besonderen Zyklusphasen auch erhöhte Bedürfnisse und da einfach auch sensibilisieren, dass man da drauf schaut, dass man bestimmte Dinge auch mehr detektiert, gerade in dieser Phase der Pubertät, also zwischen, ich würde sagen, 15 und 20, wo die Athletin dann auch lernt, darauf zu schauen, damit umzugehen und einfach zu wissen, okay, mein Bedarf an bestimmten Makro- und Mikronährstoffen ist einfach dann und dann erhöht. Das ist auch wieder sehr individuell. Jede Athletin ist da sehr verschieden. Aber wenn wir da schon sensibilisieren, dass jeder sich einfach für sich ein bisschen mehr damit auseinandersetzt und auch die Schulung, dass nicht alles, was in Social Media kommuniziert wird, gilt auch für mich, sondern ich kann das ganz aktiv und kritisch hinterfragen, ist vielleicht ein spannender Punkt, aber muss für mich gar nicht so relevant sein. Ich denke da auch an Themen wie natürlich Proteinversorgung ist mega wichtig. Das heißt aber bitte nicht für jede Athletin, dass sie ständig Proteinshakes trinken muss und so weiter. Also das ist ganz, ganz wesentlich, dass wir da auch so eine Selbstverantwortung für Athletinnen und Betreuer, Eltern und so weiter schulen, dass sie das lernt, dass sie da auch ein Selbstbewusstsein entwickelt, weil das ist ganz entscheidend.
Aber unten bitte, da müssen wir an die Trainer und an die Sportlehrer appellieren. Bitte nicht an die Eltern. Wir wissen, dass sich, ich glaube, 70% oder 80% der Eltern zu wenig bewegen. Die haben wiederum Kinder, die sich zu wenig bewegen, weil das war mein Thema vor 15 Jahren schon mit der täglichen Bewegungseinheit. Mittlerweile gibt es Modellregionen, wo evaluiert wird, ob Bewegung für Kinder wirklich gut ist, wenn man die täglich macht. Das heißt, da haben wir nur eine Chance, dass wir möglichst früh beginnen, die Kinder zur Bewegung und zum Sport animieren. Das sind die Lehrer, die einfach die Kinder in der Volksschule in der Hand haben, vielleicht sogar im Kindergarten, dass die Eltern dann vielleicht unterstützen, wenn sich ein Kind bewegt, wenn ein Kind einen Sport macht, dann kommen ja die Eltern eh, weil das Kind braucht das irgendwann. Und dann müssen wir einfach gut und die bestausgebildeten Trainer unten haben. Und deswegen frage ich ja, warum ist das in keiner Ausbildung noch? Und auch, Simone, auch das Mikrobiom-Thema.
Wenn doch, jetzt also ich meine, das ist natürlich auch immer individuell, aber ich unterrichte an der BSBA in Graz Sporternährung und natürlich mache ich das auch mini klein zum Thema, weil ich meine, ich in der Instruktorenausbildung habe ich zwei Lehreinheiten, Sporternährung, und diese Lehreinheiten sind auch nicht prüfungsrelevant. Also Sporternährung ist quasi so, wie es interessiert.
Ich war so frei und haben mir die Instruktoren und die Übungsleiterausbildung angeschaut. Da ist Religion oben ein Thema. Und das bringt mich immer dazu, dass wir in der Volksschule jemand zuständig für Religion und jemand ist zuständig fürs Basteln. Aber niemand ist für meinen Körper zuständig.
Ja.
Also das kapiere ich einfach nicht. Wir haben ja jemanden, der für Religion und für Basteln zuständig ist, aber für den Körper ist niemand zuständig. Und ich bin auch bei Marc. Wir fangen jetzt relativ weit oben an, weil uns das als ehemalige Sportler oder Elternteil und so weiter interessiert hat. Aber man muss eigentlich ganz unten beginnen und da wiederum bei der Ausbildung von den Leuten, die da mit diesen Kindern und Jugendlichen zu tun haben.
Ja, das wäre mir auch ein Herzenswunsch, dass das sich ändern würde, weil wir sehen ja im Endeffekt auch jene Nationen, die da auch so ein Shift schaffen, die mehr Bewusstsein haben, wo man auch, man hat ja lang gesagt immer, und das ist nach wie vor so in ganz vielen Sportarten jetzt als Anschauungsbeispiel, das Thema Reds zum Beispiel, das ist einfach in einer sportlichen Bevölkerung sind auch zum Teil gestörtes Essverhalten, Essstörungen deutlich prävalenter wie jetzt in der einer allgemeinen Bevölkerung, die sich nicht bewegt. Aber wir möchten ja, dass Leute sich bewegen. Wir wissen, Bewegung ist A und O und es ist gesund und, aber dieses Ernährungspart gehört halt dazu und da schaut man nicht drauf. Wenn wir jetzt anschauen, in Ländern wie in Norwegen zum Beispiel, gibt es jetzt eine ganz aktuelle Studie, die zeigen, dass sie es schon in vielen Bereichen, in vielen Sportarten geschafft haben, dass sogar das Thema Essstörungen auch beim Frauen sogar niedriger sind als in der allgemeinen Bevölkerung. Aber das geht nur, wenn man sich rein investiert, wenn man Wissen reinbringt, wenn Trainerinnen ausgebildet sind, wenn und so weiter. Anders geht's nicht, oder? Und die großen Sportnationen zeichnen sich dadurch aus, wie du es gesagt hast, nur darüber, dass sie frühe Förderung von Bewegung machen mit möglichst qualitativ gut ausgebildetem Personal. Das
Ja.
ist so. Und das ist ein langer Weg und das ist ein Weg, der einmal Geld kostet, vielleicht auch einmal sogar ein bisschen wehtut. Aber ist, glaube ich, der einzig lohnende Weg in der Richtung, wenn man dahingehend argumentieren.
Ich wollte nur eines sagen. Ich bin ja begeistert, aber auf der anderen Seite bin ich wieder ein bisschen frustriert, dass Vorarlberg ja nicht das größte Bundesland in Österreich, sehr innovativ, sehr, sehr schön. Aber ihr die Einzige seid, die so ein Projekt habt. Also das ist großartig. Finde ich
Aber
toll, aber auf der anderen Seite auch ein bisschen traurig, oder?
das Projekt ist ja ein Projekt, was an und für sich es war mal für alle Olympiazentren gedacht, weil die
Ah,
Förderung,
okay.
muss man auch sagen, die finanzielle Förderung haben wir über das IOC Solidarity bekommen. Das heißt,
Ah, okay.
IOC Solidarity fördert solche Programme und die Einreichung läuft natürlich über den ÖOC. Und es ist auch jetzt wiederum wurde die Neuanreichung gemacht, dass wir hoffentlich nochmal das Projekt verlängern können. Aber natürlich ist das große Thema ist, wie können wir es, wir können zu drei Frau, Mann, können wir natürlich nicht Österreich abdecken. Das ist einfach unmöglich. Aber wir probieren jetzt immer mehr mal in die Breite zu kommen. Aber wir sind natürlich auch eher vom Leistungssport losgegangen, gehen jetzt in den Nachwuchs. Leistungssport, probieren dann mehr die Verbände noch zu erreichen, wenn wir es können und dürfen. Das ist auch immer so eine Geschichte, das dürfen, je nachdem, welches Ministerium wo verantwortlich ist. Und dann geht es darum, dieses Wissen grundsätzlich in Trainerausbildungen, in Ausbildungen von Lehrpersonen, die Kinder bewegen, betreuen, und so weiter, dass man da dieses Wissen mehr reinbringt und dann kommen wir weiter.
Aber der Plan wäre schon für ganz Österreich dann. Habe ich das jetzt richtig verstanden? Dass das zwar vom Vorarlberg ausgeht für ganz Österreich. Okay.
Das haben wir von Anfang an so gemacht. Also es war eine Initiative von
Okay.
Vorarlberg, aber grundsätzlich ist es ein IOC Solidarity gefördertes Projekt. Das heißt, wir haben die österreichweit Olympiazentren schon abgedeckt. Aber wie gesagt, momentan kratzen wir an der Spitze. Wir kratzen an der Leistungsspitze und gehen jetzt mehr in die Nachwuchsleistungsspitze rein. Aber wir sind noch weit davon weg, dass wir natürlich das in der Breite, also momentan haben wir gar keine Möglichkeit, das Vereinen zum Beispiel anzubieten oder ja, wir haben jetzt Gott sei Dank in Vorarlberg mit dem Fußballverband eine große Kooperation machen können, die auch gefördert wurde. Es war super. Es war wirklich, glaube ich, auch für sämtliche Trainerinnen und für sämtliche Spielerinnen wirklich ein Gewinn. Aber wie gesagt, momentan rein finanziell. Und wäre es auch nicht sinnvoll, dass wir drei in Zukunft das für alle machen? Oder es muss systematisch verankert werden in Ausbildung von jenen, die Kinder bewegen und bewegen sollten. Das ist das A und O, glaube ich.
Ich glaube, man muss immer irgendwo beginnen und das ist ja
Ja.
eine tolle Sache, wenn gestartet wird. Und wir versuchen halt unseren Beitrag dann auch ein bisschen zu leisten, dass man einfach drüber spricht. Ich glaube, das ist auch ganz wesentlich, weil wir müssen einfach die Breitenwirksamkeit schaffen. Dann ist auch natürlich das Hinterfragen des Themas in der breiten Öffentlichkeit oder vielleicht in unserer Zuhörerschaft auch ein bisschen dadurch gegeben und daraus ergibt sich ja immer viel. Also ich denke, man muss da auch immer das Positive hervorkehren, weil die flächendeckende Kommunikation und Ausrollung ist natürlich immer sehr, sehr schwierig, aber ja, Wir versuchen ja auch unseren kleinen Beitrag zu leisten und beginnen ja auch immer mit Ferraris, das muss man auch dazu sagen. Und ich glaube auch, wie ich mit Marc das erste Mal telefoniert habe, war er zuerst ein bisschen skeptisch, was das denn werden soll, weil natürlich, wenn ich über Microgenderome spreche und über solche Dinge, die nicht einmal jetzt unter allen Mikrobiomforschern wirklich so bekannt sind, sagen wir mal so, oder wo sich noch nicht jeder, der sich schon mit der Thematik der Darmgesundheit auseinandersetzt, noch zusätzlich mit der Intraindividualität von Frauen in unterschiedlichen hormonellen Phasen und ihres Mikrobioms beschäftigen, dann wird es natürlich oft schwierig. Aber ich glaube trotzdem, egal ob man über einen Ferrari spricht, weil da hören immer gerne die Menschen auch zu. Das ist so, wie wenn wir einen Ferrari irgendwo rumstehen sehen. Man schaut ihn sich gerne an, weil man versucht natürlich immer nach dem Optimum zu streben. Und das sollte uns auch wirklich immer als Antrieb bleiben. Und das ist mir ganz wichtig auch. Das ist ja auch immer eine Motivation. Wir sollen uns ja nicht quasi mit ganz wenig zufrieden geben, sondern eigentlich wollen wir es irgendwann richtig gut umsetzen. Das Wissen ist da und mit vereinten Kräften, wenn man drüber spricht, leistet man einen Beitrag.
Für mich war es auch immer wichtig und ich glaube, so bin ich ja auch reingerutscht, Simone. A, war es für mich persönlich wichtig, über das Mikrobiom da für mich etwas zu erfahren. Und beim Reden drüber und beim Nicht-Verstehen von den Sachen, weil du kennst jedes Bakterium mit Vor- und Nachnamen, haben wir gesagt, du, das wäre doch interessanter für mehr Leute. Und du betreust ja mehr als genug Sportler und Sportlerinnen, aber auch mittlerweile, sage ich, rede im Bekannten- und Freundeskreis, habe ich gesagt, mehr über Stuhlgang als wie über Vorhand und Rückhand früher im Tennis, ja. Das heißt, das Thema aufbereiten, auch dieses Thema ist von der Simone gekommen und habe dann gesagt, Wahnsinn, warum habe ich das nicht früher gewusst? Ich habe mir fast Vorwürfe gemacht als Elternteil, ja, weil auch verschiedene Verletzungen vielleicht passiert sind durch Nichtwissen oder falsche Belastungen zur falschen Zeit. Und ich glaube, dass das halt auch so ein Punkt ist, der mir wichtig ist, dass man dann schon die Eltern, die ein bisschen in Leistungssport gehen oder wo die Kinder am Weg dorthin sind, ja, vielleicht durch dieses Wissen oder Anlaufstellen, die sich irgendwo melden können zumindest oder einmal eine Analyse machen können, dass man denen helfen kann. Denn als Elternteil weiß man selber, was man da in Kauf nimmt, wenn das Kind unbedingt einen Sport ausüben will. Aber das Letzte, was man will, dass es dem Kind nicht gut geht und dass Verletzungen passieren.
Ja. Da bin ich voll bei dir. Und da sehen wir aber, da ist noch ein Weg zu gehen insgesamt, oder nicht? Ich bin selber, ich komme ja aus der Wissenschaft ursprünglich und ich bin selber die natürlich die neuesten Erkenntnisse. Das ist ultra cool. Bin dann ein bisschen mehr so in die Praxis rübergerutscht und merke auch, es fehlt oft einfach so die einfache Übersetzung, und da trägt natürlich der Podcast super bei, aber die einfache Übersetzung von so aktuellen Erkenntnissen in die Praxis und wie können wir tatsächlich als Einzelperson, aber vielleicht auch als Gesellschaft von diesen Erkenntnissen einen Nutzen draus ziehen. Da fehlt es oft ein bisschen. Und dann ist noch das große Thema, was wir auch leider sehen, wenn wir zu verschiedenen Themen aufmerksam machen, wie zum Beispiel Reds, was ja ein ganzes Panorama an Ursachen haben. Die Ursache ist an sich immer die gleiche, aber ein ganzes Panorama an Auswirkungen haben kann auf den Körper, also quasi auf alle Elemente und auf alle Systeme des Körpers eine Auswirkung haben kann. Wenn dann Leute kommen, auch mit jungen Athletinnen, die zum Teil diese Probleme haben, es erkannt haben, es fehlt einfach massiv an Personal, die dann auch damit arbeiten können, beziehungsweise diese Leute betreuen können. Also auch da muss dann wiederum irgendwo in Zukunft geschaut werden, dass wenn wir Themen antriggern, dass auch Leute da sind, die die Betroffenen dann auffangen können und sie auch qualitativ hochwertig betreuen können. Da merken wir einfach, dass zu wenig oft ist.
Ja. Ich würde noch gern zwei Sachen wissen von dir, Marc. Was sind aus deiner Sicht die größten Chancen und die größten Herausforderungen?
In welchem Bezug?
In Bezug auf Female Athletes.
Die größte Chance momentan ist, glaube ich, die, dass die Zeit reif ist, dass sich die Leute damit beschäftigen und auch eine Offenheit da ist seitens der allermeisten Beteiligten, dass wir anerkennen, dass Frauen eben keine kleinen Männer sind und dass wir an sich durch Dinge, die wir wissen und die einfach grundsätzlich zum Ändern wären, schon relativ viel erreichen können. Ich glaube, das ist die größte Chance. Also wir müssen einfach mal die einfachen Sachen, wir haben jetzt viel drüber gesprochen, wenn wir die schon mal anerkennen, wissen, wie wir drüber reden und erste Maßnahmen in der Umsetzung machen, dann haben wir schon super viel erreicht. Dann ist schon das Sportler-Dasein für Frauen sehr viel angenehmer und wir behalten hoffentlich sehr viel mehr Frauen in dem ganzen Thema drin. Die größten Herausforderungen für mich ist ganz klar einerseits auf wissenschaftlicher Seite, dass es wahnsinnig schwer ist, gerade wenn wir jetzt in die Tiefe gehen, gute, qualitativ hochwertige Forschung gerade zu dem ganzen Thema Zyklusphasen und allen weiteren Einflussfaktoren zu machen. Das ist extrem schwer. Es ist wirklich schwer, weil man geht sehr stark, beziehungsweise wenn man es sauber machen möchte, weil, wie Simone schon gesagt hat, der Zyklus so variabel ist. Und wenn man sich Zykluskurven anschaut, die wirklich dann jeden Tag über 3, 4 Zyklen gemessen wurden, dann sind die Hormone, die sind nie so, wie sie im Lehrbuch sind. Und sie sind von Zyklus zu Zyklus komplett unterschiedlich. Und da auf einen gemeinsamen Konsens zu kommen, wo man wirklich sagt, das ist etwas, was für die Allgemeinheit gilt, das sehe ich als schwierig. Aber ich glaube, das ist lösbar. Und die andere Schwierigkeit in der Praxis ist wirklich für mich die, dass ich nach wie vor, wie du auch gesagt hast, Alex, ich bin da auch schon fast so ein bisschen oft so ein bisschen nachdenklich und ein bisschen resigniert, weil ich nicht weiß, wie wir es aktuell wirklich schaffen, dass wir dieses Basiswissen besser in die Basis, in jene, die Athletinnen und Athleten betreuen, auch wirklich unterbringen und auch da dieses Wissen und diese Haltung auch einfach schaffen können, dass das für alle da ist und alle davon profitieren.
Aber da wäre für mich der Wunsch an die Politik, an die Forschung, ja, es wird sowieso geforscht, ja, aber vor allem an die Politik. Es wird so viel auch investiert in das Thema Gleichberechtigung, was auch wichtig ist und gut ist. Es werden Projekte gemacht für alle Verbände, für Trainerinnen, dass man mehr Trainerinnen bekommt. Ja, warum bildet man die nicht auch auf diesem Gebiet aus? Vor allem dann die Trainerinnen, die ja selber eigentlich wissen sollten, wie wichtig das Thema ist oder wie sehr es betrifft. Ja. Also da würde ich einen großen Wunsch sehen, weil dann würde sicher einiges leichter gehen. Ja, wenn ich sage, du, das ist mittlerweile verpflichtend, wenn ich in einem gewissen Bereich arbeiten will, dann brauche ich diese und jene Ausbildung. Also das ist auch in Kanada, weiß ich, von unserer Hockeyakademie, wenn du nicht Athletic Therapist bist, dann kannst du keinen Sportverein ab einer gewissen Größe betreuen, im Nachwuchs. Ja? Also die müssen von allen Ahnung haben, nicht nur als Therapeut. So gesehen sage ich, ich nehme einmal extrem viel mit, bin mega happy, dass es sowas in Vorarlberg gibt und dass ihr nicht nur für Vorarlberg zuständig seid, sondern auch probiert, Österreich abzudecken. Simone, ich weiß jetzt nicht, wie viel du jetzt fürs Mikrobiom da mitnimmst, weil das gehört eigentlich auch noch rein, weil wenn ich die Leute teste, dann sollte ja das auch wissen, was da sich bei ihnen abspielt. Weil wenn ich dann so viel über Ernährung rede, wissen wir ja mittlerweile teilweise sinnlos ohne einen Test vorher, ohne zu wissen, wie mein Mikrobiom ausschaut.
Ja, klar. Also ich meine, da gibt es natürlich jetzt dann noch den Ultra-Ferrari sozusagen, um das nochmal zu toppen. Meine Arbeit besteht natürlich heute schon darin, dass ich einzelne Athleten betreue und ihnen versuche, da zumindest auch sehr persönlich weiterzuhelfen, weil das sind dann einfach die spezifischen Fragen. Wir sehen eine große Verwirrtheit aufgrund dieser vielen Informationen, die auf sie eintrudeln, was Ernährung betrifft. Das ist für alle super komplex mittlerweile da durchzusplicken. Und für mich, ich sage es ja immer wieder, es gibt nicht die eine gesunde Ernährung. Wir wissen aber sehr genau, was ziemlich ungesund ist. Und auch da quasi back to the roots, umso einfacher, umso unkomplizierter der Athlet das auch umsetzen kann und umso besser er für sich ein Verständnis entwickelt. Natürlich auch anhand von Analysen und Daten, das ist natürlich dann eher meine Aufgabe, aber wir müssen es übersetzen, möglichst einfach, damit der Athlet das auch jeden Tag umsetzen kann und das versuche ich. Vielleicht abschließend für mich immer ein super spannendes Thema. Histamin ist immer in aller Munde, aber ohne Histamin gibt es keine Leistungssteigerung. Also ganz einfach, das ist auch in bestimmten Phasen durch eine adaptive Leistungssteigerung ganz, ganz enorm wichtig, ist ein Gewebshormon, das nicht nur verteufelt wird. Und wenn dann alle davon sprechen, dass Histamin immer per se schlecht ist, dann muss man da auch ganz viel aufklären. Also es ist nur ein Beispiel. Und das sind aber ganz viele, genauso wie die Laktase. Also Laktose und Laktaseenzyme, die quasi Milchzucker spalten, sind in bestimmten Phasen, Trainingsphasen auch einfach bei vielen Athleten vermindert vorhanden, dass ich dann keine, vielleicht den Kaffee Latte nicht so gut vertrage, das ist dann daraus einfach zu erklären. Und genau diese Individualitäten müssen erklärt werden, aber das heißt bitte nicht, dass alle Athleten aufhören sollen, Milch zu trinken oder Milchprodukte zu konsumieren und so weiter. Also die Kirche muss man immer im Dorf lassen und es gibt nicht dieses One Fits All. Das ist mir immer ganz wichtig und deswegen beschäftige ich mich halt so gern mit den Individualitäten und gebe daraus dann Empfehlungen ab, weil anders getraue ich es mich gar nicht, weil sonst ist es sehr unvalide. Das ist mein quasi Conclusio und auch so der Abschluss.
Ich möchte mich auf alle Fälle jetzt einmal bedanken bei Marc. Danke für deine Zeit, danke für den Mega-Input und danke für dieses Projekt Female Athletes. Und einen Wunsch habe ich schon noch. Sollten wir uns in naher Zukunft einmal sehen oder hören, dann ist das in jeder Trainerausbildung vorhanden, zumindest in Österreich.
Das wäre
nicht
schön.
Nur in Vorarlberg.
Das wäre schön.
Ja, das wäre schön.
Vielen
Ja.
Dank auch für die
Danke
Einladung.
vielmals.
Ja,
Danke.
danke euch.
Hat. Und wer hat's produziert? Das Pod. Deine Podcast-Agentur.